gibt ja Männer, die wollen auf keinen Fall eine Frau, die größer ist als sie selbst. Und andersrum, da gibt es natürlich auch Frauen, die sich nicht vorstellen können, mit einem kleineren Mann auszugehen. Da geht es manchmal schon um Zentimeter, dass ein Paar so gerade noch zusammenpasst und sie dann aber auf gar keinen Fall mehr hochhackige Schuhe anziehen darf, weil das Bild dann doch wieder aus dem Gleichgewicht ist. Über solche Sorgen kann ein Löcherkrakenmännchen nur müde lächeln. Ihre Liebste ist nämlich um ein Vielfaches größer, als sie selbst es sind. Und zwar immer. Zwergmännchen sind unser Thema heute im Tiergespräch und mein Kollege Sven Präger hat mit Mario Ludwig gesprochen, wollte von ihm wissen, bei welchen Tierarten denn man diese Zwergmännchen überhaupt findet.
Also die finden wir bei den sogenannten niederen Tieren, also auch zum Beispiel bei den Tintenfischen oder jetzt keine niederen Tiere, den Fischen. Also und was ganz erstaunlich ist, auf Männchen mit diesem Zwergenwuchs, da stößt man also eben vor allem in den unwirtlichen Gebieten der Tiefsee.
Jetzt kommst du als Taucher da ja ins Spiel. Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Ja, also der Klassiker ist da der Tiefseeanglerfisch. Der dürfte ja bekannt sein. Das ist dieser Fisch, der also seinem Namen diesem Leuchtorgan verdankt, das da so schön an der Angel vor seinem Maul baumelt. Und damit lockt der Anglerfisch da eben dann andere Fische an. Und wenn dann diese anderen Fische nah genug rangekommen sind, dann reißt der Anglerfisch sein riesiges Maul auf und saugt dann diese Tiere ein. Und bei diesen Tiefseeanglerfischen, da reichen die Weibchen eine Größe von 40 cm. Die Männchen dagegen, die bringen es da gerade mal auf bescheidene 2 cm. Und dann ist natürlich klar, also die Fortpflanzung von zwei so unterschiedlichen Sexualpartnern, die ist natürlich hochinteressant. Und schon beim ersten Rendezvous, da verwachsen dann diese Minimänner komplett mit ihren vergleichsweise riesigen Weibchen. Nee, die sind nicht weg. Weil das Männchen, das sucht sich erstmal natürlich ein Weibchen. Das macht es mit seinen Augen und seinem guten Geruchssinn. Und wenn es eins gefunden hat, dann beißt sich sofort an ihm fest. Und mit der Zeit bilden sich dann die Kiefer des Männchens zurück. Und die Haut und die Blutgefäße dieser beiden Sexualpartner, die verwachsen dann miteinander. Und die Organsysteme des Männchens, die werden dann reduziert. Das heißt, die Nährstoffzufuhr für das Männchen, die erfolgt auf einmal nur noch über den Blutkreislauf des Weibchens. Das heißt also, das Männchen hängt eigentlich am Tropf des Weibchens.
Wie ein Parasit.
Wie ein Parasit. Und das Männchen, das hat übrigens für seine Größe Gigantenhoden, das füllt dann also die gesamte Leibeshöhle aus, also diese Gigantenhöden, und das führt dann ein Leben als ein festgewachsener Samenspender an der Seite des Weibchens, eben bis der Tod die beiden scheidet.
Wie lange hängt das da dran? Weiß man das, wie lange das überleben kann?
Also es können bis zu mehrere Jahre sein.
Okay. Gibt es denn Tiere, bei denen das Größenverhältnis zwischen Weibchen und Männchen noch drastischer ausfällt oder ist das schon das Ende der Fahnenstange?
Nein, das ist noch bei weitem nicht das Ende der Fahnenstange. Also da gibt es noch die Löcherkraken. Löcherkraken, das sind Tintenfische, die kommen auch in der Tiefsee vor, in der Tiefsee vor Australien. Und da gibt es auch einen unglaublichen Größenunterschied. Also die Weibchen sind 2 Meter groß, wiegen 10 Kilo. Das Männchen ist gerade mal 2,4 Zentimeter groß.
Okay.
Das heißt, es ist gerade mal so groß wie die Augenpupille des Weibchens. Und wenn wir uns das Gewicht angucken, ein Männchen wiegt 1/4 Gramm.
Ein Weibchen, also nix.
Nix. Und das Weibchen bringt also das 40.000-fache des Männchens auf die Waage. Und natürlich läuft also der Sex zwischen zwei so unterschiedlichen Geschlechtspartnern sehr ungewöhnlich ab. Also man könnte das ja größenmäßig so etwa mit einer Romanze zwischen einem Spatz und einem Jumbo-Jet vergleichen.
Aber funktioniert das überhaupt? Also wie machen die das?
Ja, die machen so eine Art Unterwasser-Safer-Sex, will ich das jetzt mal nennen, weil diese männlichen Löcherkraken, die haben also einen Arm, einen von den Zehen, den sie haben, und dieser Arm ist zu einem Begattungsorgan umfunktioniert worden. Dieser Arm dient nur der Fortpflanzung, das ist der sogenannte Hectocotylus, also so heißt dieser Arm in der Wissenschaft, der wird jetzt zunächst mal mit Spermien vollgepumpt und dann wird dieser Arm abgestoßen, um dann also wirklich völlig losgelöst zu dem Weibchen hinzuschwimmen. Und das Weibchen verstaut dann diesen Spermienarm, also bis zur eigentlichen Befruchtung der Eier, zunächst mal in so einer Hautfalte, das ist die sogenannte Mantelhöhle. Und später findet dann die Befruchtung statt, wenn das Weibchen das will. Und die Männchen, die sterben übrigens kurz nach diesem doch sehr komischen Sexualakt.
Irgendwie muss das ja evolutiv einen Sinn ergeben haben, was Arterhaltung oder so weiter angeht. Wie kann sich die Wissenschaft erklären, warum es jetzt gerade bei Löcherkraken zu einem riesigen Größenunterschied zwischen den Geschlechtern gekommen ist?
Also richtig sicher weiß man das nicht. Aber wie so oft hat also die Wissenschaft da gleich mehrere Erklärungen parat. Und eine besonders interessante Erklärungsmöglichkeit, das bietet diese ungewöhnliche Verteidigungsstrategie der Löcherkraken. Löcherkraken setzen sich nämlich mit fremden Waffen zur Wehr. Die benutzen nämlich zur Verteidigung Tentakelbruchstücke, also Teile von Tentakeln der portugiesischen Galeere. Die portugiesische Galeere, das ist eine sehr, sehr giftige Staatsqualle. Und diese Tentakelbruchstücke, die sind natürlich mit Nesselzellen besetzt. Und das Interessante ist, diese Miniaturwaffen, die lassen sich nach Ansicht der Wissenschaft nur mit ganz, ganz winzigen Saugnäpfen problemlos handhaben. Und deshalb haben die männlichen Löcherkraken, also so ist zumindest die Theorie, auf ein angemessenes Wachstum verzichtet, um eben diese geborgten Waffen ein ganzes Leben lang effektiv nutzen zu können.
Also als Verteidigungsstrategie.
Aber das ist wie gesagt nur eine Theorie.
Wir bleiben noch beim Phallus. Du hast mir vorhin erzählt, dass man den gewaltigsten Größenunterschied zwischen den Geschlechtern bei einer Tierart findet, die auf den ersten Blick wie eine eingelegte Gurke, hast du gesagt, aussieht.
Genau, das ist es. Das ist der grüne Igelwurm. Das ist also auch ein Wurm, der auf dem Meeresboden lebt, vor allem in der Tiefsee, der kommt also bis zu mehrere tausend Meter tief vor. Und da ist das Weibchen, das wirklich also wie eine eingelegte Gurke aussieht, hat eine Größe von 2 Metern und ist also 1000-mal größer als der mickrige Gatte, der bringt es nämlich gerade mal auf 2 Millimeter. Und da war es eigentlich gar nicht verwunderlich. Die Wissenschaft hat lange geglaubt, als sie diese Mini-Igelwurm-Männchen gesehen hat, das sind gar keine Männchen, die haben gesagt, das sind wahrscheinlich Parasiten des Weibchens. Also man hat es so verglichen mit den Flöhen eines Hundes.
Jetzt muss man uns das auch nochmal kurz erklären.
Ja, wie das mit der Fortpflanzung stimmt, genau. Das ist also äußerst bizarr. Also zunächst mal verschluckt doch dieses wirklich riesige Weibchen gleich mehrere der Mini-Männchen. Und die halten sich zunächst mal eine Weile im Darm aus und ab und an bohrt sich dann so ein Männchen durch die Darmwand, wandert dann durch die Leibeshöhle und macht sich dann im Uterus des Weibchen bequem. Und hier sind diese Männer, also wenn sie auch Mini sind, offensichtlich dann wirklich also so am Ziel ihrer Träume angekommen. Die haben nämlich jetzt nur noch einen einzigen Job, die Eier des Weibchens zu befruchten. Und was sehr außergewöhnlich ist, diese freischwimmenden Larven, die dann später aus diesen befruchteten Eiern schlüpfen, wie die zu ihrem Geschlecht kommen. Wenn jetzt nämlich die Larven sich auf dem Meeresboden niederlassen, dann entwickeln die sich nämlich zu Weibchen.
Okay.
Wenn die Larven aber auf ein Weibchen treffen, dann setzen sie sich auf dem Weibchen fest und entwickeln sich zu Männchen. Also man glaubt, dass das Ganze wahrscheinlich hormonell durch die Weibchen gesteuert ist.
Und warum hat sich das so entwickelt? Also was für ein evolutiver Vorteil steckt da drin?
Das ist eigentlich ganz einfach. Also Lebensräume, die dünn besiedelt sind, wie die Tiefsee, da ist es natürlich für die Arterhaltung ganz, ganz wichtig, dass sich die Geschlechtspartner überhaupt finden zu können, um sich dann eben später auch mal erfolgreich fortpflanzen zu können. Und da ist es natürlich ausgesprochen vorteilhaft. Also wenn das Männchen so winzig ist, dass es eben dauerhaft beziehungsweise vielleicht sogar im Körper leben kann und so bei der Eiablage eigentlich immer als Samenspender zur Verfügung steht. Ohne dass da also das Weibchen da energetisch aufwendig und zeitraubend suchen muss. Also so ein Vater für die Westentasche ist eigentlich ganz prima in der Tiefsee.
Wie gesagt, auf die Größe kommt es nicht an. Wenn das Gespräch es jetzt nicht hieb- und stichfest bewiesen hat, weiß ich es auch nicht. Mehr Tiergespräche mit Mario Ludwig, die erstaunliche Einblicke in die Tierwelt geben. Die gibt es in der Rubrik Natur. Das gerade Gehörte ist da sicherlich auch bei.